Dr. Schäffler, zu den Behandlungsmöglichkeiten des Lungenkrebs, des nicht kleinzelligen Lungenkrebs, gehören die sogenannten zielgerichteten Therapien. Jetzt vorab erstmal eine Frage. Man hört zielgerichtete Therapien, aber auch personalisierte Therapien. Meint das das Gleiche oder gibt es da irgendeinen Unterschied?
Eigentlich, wenn man es ganz genau meint, ist es das Gleiche und wir benutzen das auch synonym. Und es kommt noch ein anderer Begriff dazu, der Präzisionsmedizin. Also diese drei Begriffe, wenn man es ganz genau nehmen will, dann kommt die Targeted oder die zielgerichtete Therapie wirklich aus den ersten Errungenschaften, die man so um die 2000er Jahre hatte, wo man gesehen hatte, dass Krebs eben nicht nur was Böses ist, sondern auch was, was gewisse Ziele darstellt, die ich womöglich therapeutisch angehen kann. Übrigens noch bevor man wusste, dass da Mutationen für verantwortlich sind. Die personalisierte Medizin, als wir damals mit der zielgerichteten Therapie und dieser Argumentation dann auch mit den Mutationen kamen, da hatten wir relativ viel Widerstand, ne, von vielen Leuten und von vielen Interessensvertretern. Die sagten, nein, ihr könnt einen Patienten doch nicht nur nach der genetischen Veränderung behandeln. Da kommt hier noch viel mehr zu sozioökonomische Faktoren, psychologische Faktoren etc. Deswegen würden wir da die Differenzierung machen, dass zielgerichtete Therapie eigentlich den Tumor und die Eigenschaften des Tumors meint, personalisierte Medizin eher in Richtung ganzheitlich den Patienten zu betrachten. Und bei Präzisionsmedizin, für mich als Internisten sträuben sich da so ein bisschen die Nackenhaare, weil ich da natürlich bei Präzision immer an chirurgische Eingriffe denke, wo einer mit einer ganz feinen Pinzette da irgendwas rausnimmt oder so. Aber nichtsdestotrotz, die Begriffe geistern eigentlich immer rum und werden auch immer eigentlich gleich benutzt. Persönlich mag zielgerichtete Therapie am liebsten und verwende den Begriff eigentlich am häufigsten.
Okay, dann bleiben wir heute auch tatsächlich dabei, es zielgerichtete Therapie zu nennen. Die zielgerichtete Therapie, da haben wir gleich wieder die nächste Begrifflichkeit. Da hört man auch zwei Begriffe ganz oft. Zum einen ist es tatsächlich Tumormarker und zum anderen ist es Treibermutation. Schauen wir erstmal auf den ersten Begriff, Biomarker. Was genau ist das?
Biomarker sind biologische Proteine oder Eigenschaften, die wir an den Tumorzellen bestimmen können und auch quantifizieren können. Und da haben wir natürlich gerne, wenn wir da Marker haben, die im normalen Gewebe nicht vorkommen, sondern die wirklich krebsspezifisch sind, um einschätzen zu können, welche Zellen wirklich Krebszellen sind aus so einem Schnitt oder welche Zellen womöglich gutartige Zellen sind. Biomarker müssen nicht zwingend auf genetischer Ebene sein, um so ein bisschen den Übergang zu den Treibermutationen zu machen, sondern Biomarker können auch auf der Zelloberfläche exprimiert werden. Ein klassisches Beispiel zum Beispiel PD-L1-Expression bei soliden Tumoren oder bei Brustkrebs die HER2-Expression. Während die Treibermutationen, die Sie ansprachen, halt wirklich eine genetische Veränderung bedeuten. Mhm. Und das meinte ich gerade, als ich sagte, also die zielgerichtete Therapie ist vom Wording her älter als der Nachweis von Treibermutationen. Und eigentlich auch ein bisschen ungenau, weil natürlich auch andere Therapieformen therapeutische Ziele haben. Also dass wir heutzutage irgendein Medikament geben, ohne zu wissen, was es dann macht, kommt Gott sei Dank nicht mehr vor. Treibermutation bedeutet, dass wir nachweisen können oder sehen können, dass spezielle Mutationen, also Veränderungen des Erbguts, dafür sorgen, dass eine Zelle sich anders verhält, im Sinne von sich mehr teilen will, mehr durch den Körper wandern will, womöglich schneller teilen will. Also das sind so die Eigenschaften, die durch diese Treibermutationen vermittelt werden.
Sie haben eben das PD-L1 angesprochen, was ja relativ bekannt ist, eben weil es Ziel eben der Immuntherapie ist. Könnten Sie noch mal kurz den Unterschied zwischen den zielgerichteten Therapien, die wir heute besprechen, und eben dieser Immuntherapie, die halt eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie letztendlich ist?
Gerne. Also die zielgerichtete Therapie, die wir meinen, bezieht sich eigentlich immer auf Sachen, die in der Zelle passieren. Also die Treibermutation sorgt dafür, dass ein Protein, ein Eiweißstoff in der Zelle verändert ist, aktiver ist im Optimalfall, damit wir es auch hemmen können. Mhm. Und wir dann die Tabletten oder die Medikamente geben, die in die Zelle wandern und wirklich an diesem Protein binden und das dann womöglich außer Gefecht setzen. Bei der Immuntherapie ist das eine antikörpergerichtete Therapie oder beziehungsweise auf Antikörper basieren. Und da nochmal als letztes Mal zu diesem zielgerichteten Begriff, schon sehr alt. Als es anfing mit der zielgerichteten Therapie, haben wir Antikörpertherapie auch dazu gezählt. Mhm. Also auch VEGF-Antikörper als zielgerichtete Therapie genommen, bis wir gemerkt haben, das hat oftmals nichts mit Mutationen zu tun. Bei der Immuntherapie ist es so, dass wir uns auch Jahrzehnte gefragt haben, warum die Zellen vom Immunsystem nichts gegen den Tumor machen, obwohl die zahlenmäßig komplett drumherum sind. Und man dachte, vielleicht füttern die den Tumor auch. Also es gab auch viele Publikationen zum Thema Fiederfeld, bis man dann vor knapp 10 Jahren gesehen hatte, dass es da wirklich Interaktionen gibt auf molekularer Ebene, wieder auf Biomarkerebene, nämlich dass Tumorzellen und Krebszellen über spezielle Oberflächenstrukturen miteinander kommunizieren. Und die Kommunikation besagt in den meisten Fällen, quasi vom Tumor an die Immunzelle gerichtet, mach nix, bleib ruhig, ne? Wir bleiben sozusagen Freunde. Und da fiel dann auf, dass man das therapeutisch angehen kann mit Antikörpern. Das heißt, man hat Antikörper, die diese Interaktion aufbrechen können, sodass die Immunzelle voll auf den Tumor gehen kann, in der Theorie und im Optimalfall natürlich. Antikörper sind riesengroße Moleküle. Im Vergleich zu den kleinen Molekülen, die wir in die Zelle bringen wollen, kommen Antikörper im Leben nicht in die Zelle rein. Es sei denn, sie werden wirklich aufgenommen von der Zelle aktiv. Das heißt, sie bleiben im Blut. Das heißt, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, den man betonen muss. Die zielgerichtete Therapie, die greift wirklich die Krebszellen an. Also da macht das Medikament quasi die Wirkung gegen den Krebs. Bei der Immuntherapie macht die Antikörpergabe gar nichts gegen die Krebszelle, sondern sorgt nur in Anführungszeichen dafür, dass man die eigenen Immunzellen auf den Tumor hetzen kann. Das sind also keine zytotoxische oder ähnliche Wirkung von der Immuntherapie.
Und wir sind immer noch bei den Begrifflichkeiten. Wir haben ja jetzt eben schon von Mutationen gehört. Und wenn Patienten so einen Bericht zur Biomarkertestung kriegen, steht da neben dem, was mutiert ist, eben halt auch noch andere Gene, die gefunden werden. Und dann steht da Wildtyp hinter. Was sagt denn uns das, wenn der Wildtyp vorhanden ist?
Der Wildtyp kommt aus den ganz grauen Vorzeiten der Genetik, als man noch mit Fruchtfliegen und so gearbeitet hat. Okay. Wildtyp heißt das Gen und das Protein ist in der Form, wie es normalerweise zu erwarten wäre. Also das ist nicht verändert, sondern so quasi die Form, die man in der Masse annehmen würde normalerweise.
Ah, okay, also sprich diese ganzen dort aufgezählten möglichen Mutationen, wenn sie nicht vorliegen, aber sie sind trotzdem im Körper vorhanden. Also die entstehen nicht erst, sondern sie sind im Körper vorhanden. Erst wenn die Mutation dann halt einsetzt, dann wird es dementsprechend zu einer Treibermutation.
Genau. Man sagt dann auch, oder man nennt sie dann auch Proto-Onkogene. Das heißt, die sind komplett normal und super reguliert in der Zelle und machen absolut nichts Böses. Aber durch die Mutation können sie sich verwandeln in Onkogene und dann wirklich den Krebs befeuern und aufrechterhalten und die Zellteilung anregen und so. Genau. Aber per se sind das super wichtige Gene oder super wichtige Proteine, die wir in jeder Zelle mit uns tragen.
Die jeder auch gesunder trägt. Okay. Diese Genmutation, die sind ja nun auch nicht so, dass irgendwie die Mutation immer gleich passiert, sondern da gibt es ja verschiedene, da gibt es so Begriffe wie Deletion, Fusion etc. Können Sie diese verschiedenen Typen erklären, bitte?
Ja, gerne. Also vielleicht so die kleinste Einheit, die wir uns vorstellen können, das ist ja wirklich auf DNA-Ebene, wo so ganz kleine sogenannte Basen miteinander im Austausch stehen. Das ist sozusagen die kleinste Einheit, die man sich als Veränderung vorstellen kann, dass es so einen Basenaustausch gibt. Wir sprechen dann auch von Punktmutationen, weil das wirklich an einem Punkt nur passiert und nicht im größeren Stil. Sobald man ein paar mehr dieser Basen einnimmt, also entweder löscht, dann sprechen wir von einer Deletion, 5, 6 Basen rausnehmen. Eine Deletion, wenn wir andere Basen hinzufügen, dann sprechen wir von einer Insertion. Das heißt, diese Deletion-Insertion ist ein bisschen größer als die Punktmutation, aber auch noch auf DNA-Ebene. Die Fusionen, die Sie ansprachen, die sind nochmal wesentlich, da müssen wir richtig hochscrollen sozusagen, von der ganz kleinen Ebene auf wirklich auf die Chromosomenform. Also die DNA, die kondensiert zu sogenannten Chromosomen, also zu Sachen, die man auch lichtmikroskopisch sehen kann. Und da kann es so sein, dass es zwischen den Chromosomen Brüche geben kann und die sich dann unterschiedlich wieder zusammensetzen. Also dass sich von einem Gen, was normalerweise seine normale Aminosäuresequenz hätte, an einer Stelle einen Bruch mache und das gleiche bei einem anderen Chromosom und das dann kombiniere miteinander. Das war, wenn man ganz genau nimmt, die allererste Treibermutation, die detektiert wurde, also wo man diesen Zusammenhang stellen konnte, die BCR-ABL-Mutation bei der chronisch-myelischen Leukämie. Das war so eine Fusion, die man sogar lichtmikroskopisch als Philadelphia-Chromosom schon sehen konnte. Bei diesen Fusionen ist es so, dass man meistens den aktiven Teil von dem, sagen wir mal, Bruchpartner normal hat, unverändert hat, dass aber durch den anderen Partner in irgendeiner Form eine Aktivierung da reinkommt. Seit er das dass er dafür sorgt, dass die Kinase halt häufiger mit einer anderen Kinase interagiert. Und genau, das sind die Fusionen. Die haben auch ganz viele Pseudonyme, also kann man auch Translokationen sagen, kann man Rearrangement sagen. Ich finde Fusionen eigentlich am angenehmsten.
Halt. Meint wieder das Gleiche.
Okay. Genau, meint das Gleiche, genau.
Okay, alles klar. Treibermutationen, wir haben ja jetzt schon erklärt, ja, wie die funktionieren. Findet man die denn in jeder Art des Lungenkrebs oder sind die nur in speziellen Arten des Lungenkrebs? Wir hatten in einem anderen Film schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Arten des Lungenkrebs gibt, den nicht kleinzelligen, den kleinzelligen, den großzelligen, dass es darunter dann noch Formen wie Adenokarzinom oder Plattenepithelkarzinom gibt. Findet diese Treibermutationen, sind die in all diesen Arten zu finden oder ist das speziell?
Das ist sehr speziell, muss man leider sagen. Wäre uns auch lieber, wenn wir das häufiger finden würden. Also vielleicht noch eine Sache dazu. Ich benutze Treibermutation immer synonym zu onkogener Mutation, also zu einer Mutation, die wirklich was aktiv macht. So in der ursprünglichen Definition von 1988 hat man sogar die Tumorsuppressor-Genmutation auch noch als Treiber bezeichnet, TP53.
Zu der wir nachher dann auch noch kommen.
Da kommen wir auf jeden Fall noch zu, genau. Letztere finden wir relativ häufig, dass wir Tumorsuppressor-Gene mutiert haben. Das ist aber ein komplett anderes Setting. Da habe ich nicht irgendwas, was mehr macht als normalerweise, sondern irgendwas, was weniger macht. Und was weniger macht, kann ich natürlich schlecht hemmen oder inhibieren. Sprich, das ist relativ typisch. Also Tumorsuppressor-Genmutation würde ich mal die Hand für ins Feuer legen, finden wir in jeder Krebsform. Beim kleinzelligen Lungenkrebs finden wir keine Treibermutation. Und es ist nicht so, dass wir da nicht nachgeguckt hätten. Also das weiß man seit 30 Jahren. Es gibt eine große Arbeit 2015 auch aus Köln, wo wir gezeigt haben, oder wo die Gruppen gezeigt haben, dass es wirklich da keine vergleichbaren Mutationen gibt, wie beim nicht kleinzelligen Lungenkrebs und da im Spezifischen auch eher bei den Adenokarzinomen, also eher bei den drüsenartig ausgebildeten Teilen des Epithels, weniger die sogenannten Plattenepithelien, die eher so Schutzfunktion haben. Findet man nichtsdestotrotz, wir testen ja alle Patienten im NNGM auf Mutationen, in der Hoffnung, dass dann in deutlich niedrigeren Prozentsatz auch beim Plattenepithelkarzinom diese Mutationen zu finden sind. Aber sie sind deutlich häufiger, erstens bei Patientinnen mit Adenokarzinom, NSCLC, und dann haben wir noch eine sehr starke Anhäufung bei Patienten, die nie geraucht haben.
Wenn wir das Adenokarzinom jetzt mal herausgreifen, wie viel Prozent der Patienten haben tatsächlich eine Treibermutation im Adenokarzinom, damit man mal so das so ein bisschen einordnen kann?
Pi mal Daumen, so die Hälfte. Also
das ist viel.
Das ist schon. Also so stellen wir das immer in Tortendiagramm, da wohl wissend, dass sie auch nicht die volle Wahrheit zeigen, ne? Weil das ja nicht berücksichtigt, dass viele Mutationen auch zusammen vorkommen können und dann die Bruchstücke so ein kleines bisschen kleiner werden. Nein, wir haben als häufigste onkogene Mutation im Lungenkrebs das Karas. Das ist eine bis zu 30% im Adenokarzinom, vielleicht sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr. Die war lange Zeit berüchtigt, weil die kennen wir halt sehr lange, seit 40 Jahren, aber da hatte man lange Zeit keine Vorstellung, dass man die therapeutisch auch angehen kann. Mittlerweile bricht da gerade das Eis, dass die ersten spezifischen Inhibitoren es auch dagegen gibt und das wäre natürlich ein Riesenfortschritt für uns, dass wir da prozentual richtig viele Patienten versorgen können mit. Dann haben wir so um die 10% in Europa Patienten mit EGFR-Mutationen. Das ist sozusagen die Mutter aller Treibermutationen. Mhm. Als ich sagte, dass diese zielgerichtete Definition ja älter ist, ne? Man hat EGFR-Inhibitoren entwickelt und dachte dann, das Ziel ist EGFR-Expression. Das heißt, ich gebe Patienten mit ganz viel EGFR-Expression diese Inhibitoren. Und das hat nicht wirklich gut funktioniert. Das hat eigentlich gar nichts gebracht. Bis man auf die Idee kam, bei den paar Patienten, die ein sensationelles Ansprechen hatten, also der Tumor quasi weggeschrumpft war unter Therapie, da mal den Tumor genauer auch genetisch anzugucken. Und da kam Heureka, die haben ja alle eine Mutation im EGFR. Das waren 10 Patienten und so ging das eigentlich los. Und dann dauerte es noch 5 Jahre, bis man das auch den letzten Kollegen in Kanada erklärt hat, dass es wirklich die Mutation ist und nicht die Expression. Also da kam der Switch von zielgerichtet einfach irgendwas zu zielgerichtet durch Treibermutation.
Sie haben gerade das Wort Expression verwendet. Könnten Sie das etwas erklären, was mit Expression gemeint ist?
Expression, also wir haben ja in allen Zellen sozusagen die Information für alle Gene, die wir haben. Wir brauchen aber nicht in jeder Zelle den kompletten Bestand. Das, was sich übersetzen lässt von der DNA und von den Genen hin zu Proteinen, über die mRNA, aber erst dann letztlich zu Proteinen. Das kann man quantifizieren. Das nennen wir die Expression. Also wir gucken auf Krebszellen, was wir gerade angesprochen hatten, zum Beispiel PD-L1. Das ist dann wirklich eine Quantifizierung, wie viel PD-L1 sehe ich auf dieser Zelle. Also wie viel gibt die Zelle nach außen, exprimiert sie. Und daher kommt dieser Expressionsbegriff, dass das so quasi von der Zelle präsentiert wird oder nach außen geht.
Ja.
Das kann man auch auf RNA-Ebene nachgucken. Aber die immunhistochemische Anfärbung, also wo man einfach die Proteine anguckt, das ist so ein ganz alter Hut der Pathologie. Ne? Das machen die immer ganz gern, weil es sehr schnell, sehr gut
haben Sie schon wieder ein bisschen vorgegriffen, denn die Testungsmöglichkeiten und was da genau gemacht wird, das machen wir natürlich auch gleich noch. Sie hatten jetzt EGFR erwähnt, aber es gibt ja auch noch eine Menge andere Mutationen, aber von denen, dieser Menge, sind nicht alle behandelbar bis jetzt. Also das heißt, Sie wissen zwar, es gibt diese Mutationen, es gibt aber noch kein Medikament dafür. Ja. Was sind denn die häufigsten Treibermutationen, für die bereits Medikamente verfügbar sind? Also, und in welchem Anteil?
Ja, genau, da wollte ich gerade auch noch fortführen. Also wir können uns ein bisschen vorstellen, dass wir von außen nach innen in die Zelle gehen. Also dass wir quasi an der Zellmembran anfangen und da nach außen hin die ganzen Rezeptoren haben, die innen alles sogenannte Kinasen sind, also die Informationswege in der Zelle anschmeißen. Das sind eigentlich die häufigsten Mutationen, die wir therapeutisch gut angehen können. Da haben wir neben EGFR als erstes auch HER2, also eine andere Punktmutation/Insertion, die da vorkommen kann. Wir haben aber auch die gerade angesprochenen Fusionen von Rezeptor-Tyrosinkinasen. Und da ganz vorne sind natürlich ALK, als so 2-3%. Ich glaube, im ersten Paper stand 2-7%. Und das wird manchmal noch aufgegriffen, aber es ist eher realistisch 2-3%. Mhm. Dann haben wir ROS1, was wahrscheinlich eher so im 1-2% Bereich ist. Neuester Schützling ist sozusagen RET-Fusion. Die sind auch schon seit 5 Jahren Ziel der Forschung und der Therapie. Und die finde ich immer ein tolles Beispiel, ohne jetzt zu sehr auszuholen. Aber bei RET war es so, dass als das 2017 gezeigt wurde von Alex Drillin, dass da theoretisch auch eine zielgerichtete Therapie möglich ist, weil der ein Medikament gegeben hat, was 30% Ansprechen hatte, waren alle so...
Also, dass 30% der Patienten der Tumor drauf reagiert hat.
Genau. Also wirklich ein feststehender Begriff, also eine ordentliche Reduktion des Tumordurchmessers hatten, waren wir alle nicht so happy, weil wir alle dachten, naja, bei EGFR, da sprechen 80% an, ALK auch. Also da wird wirklich bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten der Tumor deutlich kleiner. Und da dann halt 30-40%. Naja, dann einfach mal ein paar Jährchen warten, 4 Jahre warten. Und 2021 sind 2 neue Inhibitoren raus, die das aufgegriffen haben, die 30%, und die jetzt bei 90% sind. Also da immer gut zureden, auch an den Patienten. Wenn wir erzählen, dass der Feed in Mache ist, dann ist das in diesen Zeiträumen. Dann kann es sein, dass in 2 Jahren was deutlich Besseres schon entwickelt worden ist. Wir hatten ALK, wir hatten ROS1, wir haben RET als letztes Neuzugang sozusagen. Und wir haben... N-Track. Aber N-Track ist jetzt wirklich selten. Also da macht es jetzt meines Erachtens keinen Sinn, in Prozenten anzugeben. Promille ist realistischer. Meistens auch sehr junge Patienten, auch nicht immer zwingend Lungenkrebs. Also es ist so eine Mutation oder Fusion, die eigentlich in allen Krebsarten vorkommen kann. Wenn man ein kleines bisschen die Art der Mutation ändern, aber immer noch an den Rezeptoren bleiben, hatten wir neben EGFR ja wie gesagt HER2, wir haben aber auch MET. Es ist ebenfalls eine Rezeptor-Tyrosin-Kinase mit ganz spezifischen, etwas anders gearteten Mutationen, die sogenannten Exon 14-Skipping-Mutationen. Und dann können wir uns schon von der Membran lösen und in die Zelle gehen. Und da kommt als erstes immer das schlagende Herz von Krebs, KRAS. Das sagte ich gerade sehr häufig, kommt immer mehr auch gegen verschiedene Subtypen von KRAS. Und eine Etage tiefer, wenn Sie so wollen, ist BRAF. Das kennen wir hauptsächlich vom schwarzen Hautkrebs sehr gut. Eine spezifische Mutation von BRAF, die wir auch schon relativ lange zielgerichtet angehen können. Man muss aber sagen, umso weiter man von außen nach innen drängt, umso schwächer werden die klinischen Verläufe oder umso schwächer ist die Wirkung des Medikamentes. Das hat verschiedene Gründe. Es hat auch Unterschiede, ob ich wirklich die Fusionen habe oder nur kleine Punktmutationen. Also da spielen noch ein paar Sachen rein, sodass man nicht sagen kann, Treibermutation gleich Treibermutation, sondern die sind schon auch unterschiedlich.
Also auch unterschiedlich dann wahrscheinlich in der Dauer, in der die Medikamente wirken können. Ja, genau. Okay. Sie haben das eben schon angesprochen, was ja ganz interessant ist bei den Treibermutationen, dass die ja gar nicht exklusiv für Lungenkrebs sind, sondern bestimmte so bekommen relativ oft den Lungenkrebs vor. Aber ich habe auch gehört, dass die auch in einem Glioblastom vorkommen können, in Brustkrebs, Nierenzellkrebs. Wie kommt das, dass dort halt auch genau diese Treibermutationen vorliegen?
Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil wir gerade bei den Treibermutationen, die jetzt nicht rauchgetriggert sind, ja relativ wenig Ahnung haben, wo die denn wirklich genau herkommen. Auf der anderen Seite natürlich auch auffällig, dass zum Beispiel eine BRCA-Mutation beim Brustkrebs auch in erster Linie Brustkrebs oder Ovarialkarzinom keinen Lungenkrebs macht. Ne? Also das ist diese Mutationen, die zwar in allen Zellen per se vorkommen können, nur in spezifischen Geweben sind. Man weiß es letzten Endes nicht. Also wir hatten vor kurzem einen ROS1-Fall im Pankreaskopfkarzinom, spricht Gott sei Dank genauso an wie Lungenkrebs mit ROS1. Wir hatten verschiedene ALK-Fusionen in Patienten mit inflammatorischen Tumoren, was bekannt ist auch, ne? Also was auch
prozentual. Also einer ganz speziellen, sehr selten vorkommenden Art. Selten, ja.
Vielen Dank, Dr. Schäffler. Wir sind natürlich mit dem Thema lange noch nicht durch. Das heißt, es wird eine zweite Folge geben. In dieser Folge geht es dann unter anderem um die Themen Diagnostik und Therapie. Ich freue mich darauf, dann wieder mit Ihnen zu sprechen.